Hallo und guten Tag, ich bin mal wieder da. Ist lange her, es tut mir sehr, sehr leid. Ich wollte schon längst mal wieder was aufgenommen haben. Aber nach dem Dezember und dem Januar und diesem ganzen Kram brauchte ich jetzt auch ein bisschen Pause. Also, ja, war ein strammes Pensum, wurde gut gehört, freut mich sehr. Aber ich musste auch mal wieder ein bisschen hier pausieren und ein bisschen konsumieren und genießen. Und dementsprechend kam jetzt ein bisschen weniger. Aber ich wollte eigentlich auch schon vor ein paar Tagen eine Folge zum Japanese Film Festival Online 2022 gemacht haben. Ne, dem JFF Plus. Denn das läuft jetzt noch so ein bisschen. Also ihr habt noch so heute mitgezählt, das kommt hoffentlich heute noch raus, so 4 Tage Zeit, euch Zeug anzugucken. Und ich habe da schon sehr gut was weggeguckt und werde kurz über die Filme erzählen, die ich gesehen habe, ein bisschen wie wir es bei der Nippon Connection gemacht haben. Und damit ihr vielleicht noch wisst, welche Filme ihr euch auf die letzten Meter angucken wollt oder lieber nicht, wobei ich eigentlich mit der Auswahl soweit relativ zufrieden bin, ist eigentlich ganz gut. Also insofern, ja, gehen wir da mal durch, was ich geguckt habe und was ihr vielleicht noch gucken wollt. Und fangen wir einfach mal an. Geht der Reihe nach, wie ich es gesehen habe. Wer mir auf Twitter folgt, hat es wahrscheinlich alle schon so grob mitgekriegt. Ich habe auch überall eine kleine Rezension auf Letterbox geschrieben, das könntet ihr da auch nachlesen, aber ihr wollt es lieber hören. Also, gucken wir mal zum Bread of Happiness, ein Film von Yukiko Mishima, die wir noch kennen von Shape of Red oder Dear Étranger heißt er, glaube ich. Letzteren habe ich noch nicht gesehen, kommt hoffentlich noch. Aber Shape of Red, ganz, ganz toll. Und eine dieser Regisseurinnen, wo der Thomas von Schöner Denken sehr drauf abfährt. Und dementsprechend war ich jetzt auch ein bisschen gespannt, was es mit Bread of Happiness auf sich hat. In den Hauptrollen haben wir Tomoyo Harada, die wir schon von vor langer, langer Zeit kennen, aus Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Die wir aber zum Beispiel auch gesehen haben in dem Sabu-Film My Blood and Bones in a Flowing Galaxy. Und die zweite Hauptrolle spielt Yo Oizumi, den wir vielleicht kennen, zumindest stimmlich aus Spirited Away. Oder Howl's Moving Castle, When Marnie Was There und so weiter und so fort. Aber auch I'm a Hero, Full Metal Alchemist oder dem relativ neuen Asakusa Kid. Und die beiden haben quasi ein Café, eine Bäckerei irgendwo in Hokkaido, um dem großen bösen Tokyota-Leben zu entkommen. Und da kriegen wir quasi mehrere kleine Episoden. Zum Beispiel kommt ein Ehepaar, das irgendwie gute Erinnerungen an diesen Platz hat, um zu sterben. Das ist so die dramatischste Geschichte. Oder ein kleines Mädchen hat große Probleme, weil ihre Mutter abgehauen ist und so Sachen. Also im Prinzip, zu Anfang haben wir noch eine junge Frau, die dahin fährt, obwohl sie eigentlich eine Reise nach Okinawa geplant hatte. Und das hat aber alles nicht so geklappt und plötzlich ist sie allein und beschließt dann nach Hokkaido zu fahren. Und also Sachen haben wir, ebenso kleine Episoden. Und das Ende vom Lied ist eigentlich immer, dass man jegliches Problem mit Freundlichkeit und gutem Essen, in diesem Fall Brot, irgendwie überwinden kann und dass das alle Probleme löst, mehr oder minder. Und das kann schon mal, wenn man nicht in der Stimmung dafür ist, ziemlich nerven. Kann ich verstehen, wenn man das sieht und einfach nur sich übergeben möchte vor lauter so Schönheit und alles ist nett und so richtig Probleme gibt's ja eigentlich nicht. Kann ich schon verstehen, wenn man das nicht mag, aber wenn man da in der Laune für ist, dann kann das tatsächlich sehr schön und bewegend sein. Es sieht auch alles sehr nach billiger Fernsehserie aus. Das Schauspiel ist auch nicht so richtig natürlich, sondern halt eben, wie man es von so einem billigen Fernsehdrama kennt. Also das Color Grading ist auch irgendwie so ein bisschen alles schön hell und leuchtend. Also ist das Ding, ist so fern von Realität ab, wie es nur geht. Insofern kann ich dann auch diesen Ansatz, dass man irgendwie alles mit Freundlichkeit bewältigen kann, kaum übel nehmen. Das ist halt wirklich so ein Ding, wo man in der Stimmung für sein muss und dann ist das okay. Nächste Film, da habe ich dem habe ich tatsächlich relativ entgegengefiebert, weil der von Shuichi Okita ist. Und der ist unter anderem Regisseur von Story of Yonosuke, The Woodsman and the Rain, Mori, The Artist's Habitat, Mohican Comes Home und auch ein paar Folgen von Hibana. Und das sind alles Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ich würde echt sagen, dass Okita so einer der unterschätzten Regisseure Japans ist. Und während Story of Yonosuke und Woodsman and the Rain, dass sich bei Third Window Films erschienen sind und dementsprechend relativ einfach verfügbar sind oder waren, ist der Rest irgendwie nie erschienen. Na gut, Hibana natürlich auf Netflix. Aber dementsprechend war ich jetzt sehr gespannt, nochmal irgendwie einen Film von ihm zu sehen. Und der Titel sagt es eigentlich schon, The Chef of South Polar. Wir haben eine Forschungsstation am Südpol und da haben wir 8 Typen, die da irgendwie sind. Und das sind auch relativ illustre Schauspieler. So Kengo Kodo kennt man zum Beispiel, so wie von Shoplifters oder Shin Godzilla oder Fish Story oder eben auch Story of Yonosuke. Auch hier in Aristocrats war er dabei. Wir haben Katsuhisa, Namase, Kamikaze Girls, Gamera, so Geschichten. Wir haben Masato Sakai, hier Sukiyaki Western Jungle, When the Last Sword is Drawn, Promare und so Kram. Also schon gute Besetzung. Und wir sitzen eben am Südpol und forschen und unser Protagonist ist eben Koch und der ist, glaube ich, eigentlich Marinekoch, wenn ich das richtig im Sinn habe. Und der wollte da als einziger eigentlich nicht so richtig hin und ist da nur gelandet, weil sein Kollege, der den Job eigentlich hatte, einen Unfall hat und nicht hingehen kann. Jetzt wird er geschickt. Und dann haben wir das quasi so ein bisschen als Variante des japanischen Familienfilms, die immer zum Essen zusammenkommen und alle irgendwie so ihre Probleme haben. Und Problem ist hier dann vor allem halt sehr viel Einsamkeit und Traurigkeit, die eben das Leben am Südpol mit sich bringen. Irgendwann gibt's auch so eine Szene, wo sie irgendwie mit so Kindern in Japan reden. Und das erste Kind fragt sie, ja, gibt's denn da Pinguine? Sagen sie, nee, gibt's da irgendwie andere Tiere? Nee. Gibt's da irgendwas? Nee. So, warum gehst du da eigentlich hin, wenn es da nicht mal niedliche Tiere gibt, so ungefähr? Und ja, natürlich haben sie Probleme mit ihren Beziehungen und all so Geschichten. Und das ist alles sehr, sehr schön, sehr, sehr rührend und gleichzeitig halt wirklich witzig. Und das ist eigentlich immer das, was Okitas Filme ausmacht, so diese Brücke zwischen witzig und wirklich traurig und klappt wieder wunderbar. Also ich bin immer wieder hingerissen, wenn ich seine Filme sehe. Die haben auch, soweit ich sie kenne, einen sehr großen Wiederschauwert und einfach alles gutes Zeug. Und insofern würde ich mir wünschen, dass mehr von seinen Filmen verfügbar sind. Also 11 hat er gemacht. Und den Rest würde ich dann irgendwie auch gern noch sehen. Muss ich mal schauen, wie ich da rankomme. Den nächsten, den ich dann geschaut habe, ist Masked Award. Und Der ist von Hisashi Kimura, der sonst nichts Bekanntes gemacht hat. Der hat so ein paar Filme gedreht, aber nichts großartig Bekanntes. Hauptrollen sind Kentaro Sakaguchi, kennen wir vielleicht aus Our Little Sister. Und Mei Nagano, die unter anderem in Kenshin dabei war. Und das geht quasi darum, dass ein Arzt Vertretung macht in so einem, ja, quasi Altenpflegeheim. Oder nein, Altenpflegeheim nicht, aber in so einem Erbpflegebetrieb. Und eines Tages, was heißt eines Tages, genau die Nacht, wo er halt da ist, um Vertretung zu machen, kommt eben ein Typ in einer Clownsmaske mit einem Mädchen, die wohl seine Geisel ist, und sie wurde angeschossen. Und ja, jetzt sagt er, ey, hier, ich habe eine Geisel, ich nehme euch alle als Geiseln, auch die 64 Patienten, und will irgendwie Geld und Kram. Der hat vorher einen Konbini überfallen. Und natürlich gibt es ein Geheimnis, und das Geheimnis, da kann man zum Großteil relativ gut hinterkommen. Ich fand den letzten Twist dann doch irgendwie ganz spannend. Und das ist halt alles echt nichts Besonderes. Aber wir ganz solide gemacht. Der Film geht ein bisschen zu sehr drauf ab, auch wirklich dem letzten Deppen zu erklären, was da passiert ist. Also immer, wenn es wichtig wird, kommt eine Rückblende, die dir nochmal genau zeigt, was geschehen ist, was du eigentlich im besten Fall gerade schon verstanden hast. Insofern ist er extrem redundant und ein bisschen anstrengend zu schauen, aber ich finde so die Geschichte insgesamt eigentlich ganz gut wäre. Also die Twists, die ja so drin sind, zum Großteil kann man sie ganz problemlos vorhersehen. Den Final-Twist fand ich dann noch relativ okay, nicht zu dumm, aber ist nichts Weltbewegendes, ist nichts, was man gucken muss. Ich habe ihn vor allem geschaut, weil ich das Poster hier relativ oft irgendwie gesehen habe und mir dachte, oh ja, naja, guck's mal. Aber ja, ein solider Standard-Thriller, nichts besonders Tolles, nichts besonders Schlimmes. Tut einem nicht weh, wenn man sonst nichts zu tun hat, dann kann man den gucken. Viel, viel besser ist Happy Flight von Shinobu Yaguchi, der eigentlich immer geht. Der hat so Sachen gemacht wie Swing Girls oder Woodjob, Survival Family, Dance With Me, Water Boys und so Kram. Und die machen immer Spaß. Also gerade so Swing Girls und Dance With Me fand ich super. Und das sind halt auch sehr lebensbejahende Filme. Ein bisschen ein Regisseur wie Okita, den man gerne vergisst und nicht so irgendwie auf dem Plan hat. Und dann taucht wieder ein Film auf, dann schaut man den. Und dann geht's einem aber auch gut. Und insofern finde ich diesen hier auch wieder sehr gut. Ist halt ein Film über eine Fluggesellschaft und einen Flughafen und so Flugzeugpersonal und so weiter. Und dann gibt's da auch überall so kleine Episoden, so das Bodenpersonal macht hier was, dann der Typ, der eventuell seinen Schraubenschlüssel im Flugzeug vergessen hat, dann ist auch tatsächlich irgendwie ein Fehler im Flugzeug, sie müssen irgendwie umkehren und also Geschichten, du hast die neue Stewardess, der eine Co-Pilot, der ist irgendwie gerade fast mit der Ausbildung fertig und noch nicht so richtig ans Fliegen gewöhnt. Und was ich gut finde, ist vor allem erstens, dass so die ganze Besetzung viel Spaß macht, da sind viele lustige Leute bei. Wen haben wir denn? Seiji Tanabe zum Beispiel, bekannt aus Bleach und April Story und Ring Zero. Oh Gott. Saburo Tokito, Survival Family halt. Und hier diesen, wie heißt er? Go for Broke, den hat mir Max neulich empfohlen, den muss ich noch schauen. Haruka Ayase ist, glaube ich, mehr so ein Model, war aber auch in Our Little Sister. Ichi hat mittlerweile doch ganz gut was gespielt. Jedenfalls eine Besetzung, die Spaß macht. Relativ viele kleine Geschichten, die Spaß machen. Und die zwei Sachen, die ich hervorragend finde an dem Film, ist erstens, dass der Film, obwohl er irgendwann mehr ins Dramatische und Spannende wechselt, dass er nie den Humor vergisst und dass irgendwie alles, was vorher, eingeführt wird auch irgendwie später relevant. Also ich finde es relativ solide konstruiert. Also keine Ahnung, zum Beispiel ist ganz, ganz doofes, primitives Beispiel. Zu Anfang siehst du einen Aschenbecher mit einem Strudelmuster in der Mitte. Den nehmen sie dann später, um ein Modell zu bauen, um einzuplanen, wo der Taifun kommt. So Blödsinn. Aber eben auch diese ganzen einzelnen kleinen Geschichten, die haben alle so ihren mehr oder minder großen Payoff. Ne? Also da wird jetzt nichts irgendwie reingeschmissen, was dann irgendwie auf halbem Wege vergessen wird. Sondern es wird alles irgendwie ganz nett zusammengeführt, um entweder macht es irgendwie einen kleinen Witz oder es wird irgendwie in irgendeiner anderen Richtung gebraucht. Es gibt noch so eine Nebenhandlung über einen Typen, der halt Vögel von dort vertreibt, der dann Stress mit Naturschützern hat und so weiter. Und ja, alles ist irgendwie ganz gut in die Gesamthandlung eingebunden. Und ergibt irgendwie alles Sinn. Das heißt, du hast nicht irgendwie so eine Nebenhandlung, die zu nichts führt. Also es ist alles schön drin, alles hängt zusammen, alles ergibt irgendwie ein bisschen Sinn. Die Figuren kriegen alle ihre kleine persönliche Entwicklung oder ihren kleinen schönen Abschluss oder was auch immer. Und das greift alles schön ineinander, macht Spaß. Und bei allem Drama, was dann irgendwann aufkommt, vergisst es eben nicht, die Witze zu machen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Mein Problem mit Komödien ist ja immer, dass die gerne mit Komödie anfangen und dann irgendwann plötzlich eine Kehrtwende machen und sagen, so, jetzt ist plötzlich Drama angesagt und wir kriegen einen großen emotionalen Moment, wo wir da alle weinen sollen. Und es wird aber kein Witz mehr gemacht. Und das geht mir ziemlich derb auf die Nüsse. Und das klappt hier deutlich besser. So, nächster Film. Wir sind hier ganz schön schnell heute unterwegs, aber das macht nichts. Ist ja auch mehr so eine Empfehlungssendung, damit ihr noch schnell ein paar Filme gucken könnt. Ich habe gesehen Awake von Atsuhiro Yamada, der sonst nichts gemacht hat, zumindest laut Letterboxd, mit Ryo Yoshizawa und Ryuya Wakabe, die gespielt werden. Ne, die Hauptrollen spielen, sie werden nicht gespielt, sie sind die Schauspieler. Ryo Yoshizawa kennen wir vielleicht aus Bleach oder River's Edge oder Kingdom, Gintama, so Sachen. Also schon so ein großer Mainstream-Schauspieler. Und dann Ryuya Wakabe aus Guns und noch mehr Guns und Punk/Samurai und Over the Town. Also der ist hier mir schon der deutlich gefälligere von den beiden. Der spielt aber hier so ein bisschen den Antagonisten. Und zwar geht es um zwei Shogi-Spieler, die fangen als Kinder schon an, lernen sich in diesem kleinen Shogi-Club kennen und streben beide eine Profikarriere an, was halt ein sehr harter Kampf ist. Und ja, der Eiji, der ist quasi sehr verbissen und ein Genie und nur Riku kann ihn besiegen, in diesem Verein zumindest. Und das heißt, irgendwann geht's dann darum, so das entscheidende Spiel zwischen den beiden und Eiji verliert und gibt dann Shogi auf und geht einfach nur zur Uni und studiert und das war's dann erstmal. Und an der Uni kriegt er dann aber irgendwie so ein Anfall, dass er plötzlich Programmierer werden will, um quasi die perfekte Shogi-KI zu programmieren und macht das eben auch. Und dann geht's so ein bisschen erstmal, also der Film fokussiert sich auf ihn, wechselt dann hin und wieder zu seinem Rivalen, der jetzt eben dann irgendwann professioneller Shogi-Spieler ist und da irgendwie für viel Unruhe sorgt. Und wir verfolgen eben primär diese Entwicklung von der KI und nebenbei in so kleinen Episoden dann die Karriere als professioneller Shogi-Spieler. Und natürlich gibt es dann irgendwann das große Duell quasi zwischen der Maschine und dem Profispieler. Und das basiert natürlich alles auf einer wahren Geschichte und ist auch irgendwie alles soweit ganz cool. Mein Problem war halt nur, also ich liebe ja so Sportfilme und so diese Rivalitätsgeschichten. finde ich ganz, ganz großartig. Das funktioniert für mich immer und das hat für mich auch hier funktioniert. Das Problem ist nur, dass erstens, wenn du Shogi nicht verstehst, ist halt schwierig, das überhaupt das Spiel nachzuvollziehen. Das ist ja im Prinzip so eine Variante von Schach. Und wenn du dann aber nicht genau weißt, was da wieso vor sich geht, ist schwer, den Spielen zu folgen. Das Ding ist halt auch, dass die so inszeniert sind, dass es irgendwie nicht so richtig spannend ist. Oder zumindest, wenn man es halt wie ich nicht versteht. Bei anderen Filmen kommt das besser rüber. Da kommt dann, wird besser vermittelt, wann wer in Bedrängnis ist und warum das jetzt irgendwie spannend ist. Das funktioniert hier nicht ganz so gut. Und irgendwie auch das ganze Drama kommt nicht so wahnsinnig gut rüber. Also ich meine, klar, die Rivalität zwischen den beiden funktioniert, aber irgendwie, selbst wenn das große Finale kommt, wir wissen im Prinzip, wie es ausgeht und irgendwie, es ist halt nicht so super packend, super spannend, dass der Thrill fehlt, das Drama fehlt. Abgesehen davon, ein solider Film, macht man nichts Großes mit falsch. Wenn man wie ich halt gerade auf so Dinger steht, hier irgendwie Sport und Rivalität. Also ich zähle das jetzt mal zu Sport, weil es nach denselben Mechanismen funktioniert. Ne, du hast so die Trainingsmontage, hast Trainingsmatch quasi und so weiter, funktioniert genauso. Und da gibt's aber halt einfach viel, viel bessere. Das hier ist grundsolide, macht man nichts falsch, aber ja, sowas, wo man so auf einem faulen Sonntagnachmittag auf der Couch liegt und den guckt und dann ist gut. Als nächstes haben wir Re:Life von Takeshi Furusawa. Der hat so ein paar Filme gemacht, die ich aber auch alle nicht kenne. Insofern wollen wir da mal nicht zu sehr drauf rumreiten. Und da haben wir ein paar Schauspieler. Wir haben Taishi Nakagawa, der zum Beispiel in auch hier dem letzten Sabu war, hier der My Blood and Bones in a Flowing Galaxy oder Your Lie in April, Kids on the Slope. Ihr seht schon, der ist auch so ein bisschen der Schauspieler für so die Manga-Adaption. Dann haben wir Yuna Taira, bekannt aus Sadako 3D und auch ganz viel so Manga-Adaption. Und wir haben zum Beispiel Mahiro Takasugi, hier aus World of Kanako, Before We Vanish. Also der hat ein bisschen, glaube ich, die engagiertere Karriere. Oder hier, hier natürlich Eliza Ikeda, bekannt aus Isle of Dogs, Sadako, Followers. Also sie hat, ist, glaube ich, so die bekannteste von denen. Jedenfalls, Re:Life ist ein etwas interessanter Film. Der potenziell sehr, sehr daneben hätte gehen können. Denn die Prämisse klingt erstmal ein bisschen gruselig. Und zwar haben wir so einen 27-jährigen Arbeitslosen, der nichts mit seinem Leben anzufangen weiß, ne, weil er irgendwie direkt nach der Highschool Arbeit gefunden hat und da aber nach 3 Monaten kündigte. Es ist jetzt für ihn schwierig, irgendwie einen richtigen Job zu finden und da wird ihm plötzlich angeboten, so ein bisschen ein Experiment mitzumachen. Das wirkt erstmal ein bisschen wie hier, wie heißt es? Squid Game. Und zwar kann er an einer Studie mitmachen. Er kriegt eine Pille, die ihn verjüngt, dass er wieder aussieht wie so ein Highschool-Schüler. Und er darf nochmal zur Highschool gehen für ein Jahr. Und danach wird von allen Beteiligten die Erinnerung gelöscht. Und sie helfen ihm danach, einen Job zu finden. Und sie wollen halt dann während dieses Jahres sehen, wie sich seine Persönlichkeit entwickelt, ob er irgendwie Fortschritte macht oder nicht oder was auch immer. So quasi eine zweite Chance, irgendwie was, einen Sinn im Leben zu finden. Und das Ganze ist auch wieder eine Manga-Adaption und vor allem sehr, sehr hübsch und kitschig und niedlich. Und wo ich halt denke, das hätte schwer daneben gehen können, ist halt, da ist ein Typ, der ist eigentlich 27, sieht aus wie ein Schüler und es ist romantisch. Das heißt, wir haben da im Prinzip ein bisschen eine fragwürdige Konstellation, weil da eben einer sich an Minderjährigen tendenziell vergehen könnte und das zu vielen unangenehmen Situationen führen könnte. Was sie aber geschickterweise umgehen, indem er sich tatsächlich zurückhält. Also ich meine, er verliebt sich zwar letztendlich, aber da passiert nichts wahnsinnig Fragwürdiges. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Der Film ist halt unglaublich flach. Da ist keine große intellektuelle Tiefe oder irgendwie was, was uns was übers Leben groß beibringt. Aber es ist alles sehr schön. Es ist sehr nostalgisch. So richtig, richtig hart. Dieses typische, mein Leben ist scheiße. Ach, wäre ich doch nochmal Highschool-Schüler. Da war noch die Welt in Ordnung. Da spielt das voll rein. Es versucht unglaublich bemüht, den Zuschauer zum Weinen zu bringen. Und ja, wenn man einfach Bock auf so hat, das ist ein bisschen wie hier die Spread of Happiness. Wenn man da keinen Bock drauf hat, ist das unerträgliche Scheiße. Wenn man da aber in der Laune für ist, für dieses super seichte, schöne, kitschige, dann ist das tatsächlich ein guter Film. Dann ist der echt gut, dann macht er Spaß, dann ist das rührend. Ist nur eine Frage von persönlichem Geschmack und aktueller Lebenslage. Also insofern, dem kann man viel, viel vorwerfen. Aber es wäre dumm, denen das vorzuwerfen, weil das eben genauso intendiert ist und genauso sein soll. Das soll nichts Deepes sein. Das soll einfach nur Nostalgie und schön und Kitsch und das mag man oder nicht. Ich fand's ziemlich gut an dem Tag. Einen anderen Tag finde ich es vielleicht einfach nur nervig, aber ja, guter Film. Sollte man sich ruhig anschauen, wenn man eben auf sowas kann. Ein Film, den man sich unbedingt anschauen sollte. Ich würde sagen, eventuell der beste, den ich da bisher gesehen habe, ist Ito von Satoko Yokohama, die mir vor einiger Zeit schon aufgefallen ist über ihren Film The Actor, den ich damals auf der Nippon Connection verpasst habe. Den aber einige Leute, glaube ich, ziemlich gut fanden. Und da brauchen wir jetzt auch gar nicht so wahnsinnig auf die Schauspieler eingehen, außer vielleicht die Hauptrolle, die gespielt von Ren Komai, die noch nicht viel gemacht hat, aber zum Beispiel in Ongaku drin war und die man unbedingt im Auge behalten sollte. Denn dieser ganze Film spielt in Aomori, also so richtig ländlich, ganz weit im Norden, kurz vor Hokkaido. Und wir haben eben dieses Mädchen Ito, die ganz viele Probleme hat. Na, sie ist irgendwie so ungefähr 16 und sie hat ganz viele Probleme insofern, als dass sie zum Beispiel ein bisschen komisch redet. Sie redet ganz fiesen Dialekt und hat auch eine etwas komische Aussprache und ist generell nicht so wortgewandt. Sie sieht ein bisschen drollig aus insofern, als dass sie einfach groß und schlaksig und ungelenk ist. Und sie spielt Shamisen, was nicht so richtig cool ist. Und wenn sie spielt, dann sieht sie auch noch lustig aus, weil sie so richtig die Beine manspreadet, wie es nur geht, und lustige Gesichter macht. Und sie weiß halt auch nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Und ihre Mutter ist tot und der Vater ist da irgendwie dann mit ihrer Oma da. Und ja, es ist einfach kein besonders großartiges Leben, was sie führt. Und dann kommt das, womit der Film groß beworben wird. In diesem ganzen Elend beschließt sie, in einem Maid-Café zu arbeiten. Und ich habe von diesem Film das Poster gesehen. Es ist schrecklich. Ich habe den Trailer relativ häufig im Kino gesehen. Der ist besser, aber nicht so, dass er dich dazu bewegt, diesen Film zu gucken. Und ich habe ihn jetzt gesehen, weil er da war und ich mir dachte, der Trailer sah gut genug aus, um den für lau hier auf diesem Festival zu schauen. Und der Film ist ganz, ganz großartig. Denn er ist wirklich sehr, sehr emotional. Er umschifft ganz viele Probleme, die Filme dieser Art haben. Zum Beispiel propagiert er nicht das großartige Leben auf dem Land, sondern zeigt uns eher so ein Mädchen, das für eine Weile zumindest das erträglich macht. Er spricht relativ viele Sachen nicht so direkt aus oder zum Beispiel, dass sie ein bisschen Probleme mit ihrer Familie hat, weil die zum Beispiel auch nie über die Mutter reden und so weiter. Das wird dann in einem Gespräch mit ihrer Freundin geklärt, wo dann die Freundin auch sagt so, ey, guck mal, dein Vater hat seine Frau verloren, deine Oma hat ihre Tochter verloren. Natürlich wollen die da nicht drüber reden, die sind halt tief traurig und todtraurig heißt es. Und das macht sie halt nur noch trauriger, wenn sie ja ständig drüber reden und sei doch nicht so selbstsüchtig. Und damit hat sich das dann auch. Da gibt's dann nicht irgendwie noch die Doppelung, dass sie dann quasi dem Vater nochmal erzählen muss, oh, ich hab's jetzt verstanden, ich weiß, dass das eigentlich alles okay ist und so weiter. So Sachen werden ausgespart und es geht eben ganz viel darum, dass sie lernt, ihren eigenen Ausdruck zu finden, dass sie vielleicht auch nicht reden muss oder dass es okay ist, wenn sie ein bisschen komisch redet. Finde ich auch ganz schön, der Vater zu Anfang, der versucht tatsächlich diesen Dialekt zu lernen und so Sachen, was das eigentlich wieder positiv macht, so dieses bisschen komisch reden, ne? Wobei sie halt dann nochmal besonders redet, aber dass sie halt dann lernt, ihren persönlichen individuellen Ausdruck eben auch über Musik zu finden und dass es okay ist, dabei komisch auszusehen. Und dass es okay ist, irgendwie hier in so einem Maid-Café zu arbeiten und so weiter und so fort. Dieses ganze Maid-Café-Ding wird sogar auch ein bisschen kritisch beäugt und so Sachen. Also das ist alles sehr, sehr gut schon mal. Und was das eben so richtig abhebt, ist einmal eben dieser Dialekt. Ich bin sehr froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil ich nichts verstanden hätte. Und dann eben dieses Ding, wie sie das spielt. Also sie ist da unglaublich gut in dieser Rolle. Und wie sie das alles rüberbringt, ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und allein das macht den Film extrem sehenswert. Und ansonsten ist das eben so dieses typische Coming-of-Age-Ding, dieses, wir müssen irgendwie einen Platz in der Welt für uns finden, gepaart mit Musikfilm, zumindest so ein bisschen, sie fängt dann auch irgendwie an, sie findet eine Freundin, die auf Ningen Isu steht, die da auch irgendwie aus dieser Ecke kommen und fängt dann eben an, Ningen Isu auf der Shamisen zu spielen und irgendwie gibt's dann noch einen Auftritt von diesem Typen mit dem Pineapple Pan, ihr erinnert euch, der hat auch irgendwie einen Gastauftritt, also so ein bisschen sehr viel Bezug auf die Region, der kommt wohl auch von Dana und insofern ist das schon so ein bisschen Abgefeier von Aomori, was ja auch okay ist, aber eben dann gibt's trotzdem Figuren, die sagen, oh, mein Ziel ist trotzdem noch nach Tokio zu gehen. Und so Sachen. Also das ist schon alles sehr, sehr gut und sehr weit über dem Standard, das unsere kleine Region hier ist auch ganz toll. Also da ist es weit drüber, deutlich besser. Großer Spaß. Also insofern würde ich das unbedingt jedem empfehlen, den zu schauen. Für mich, glaube ich, vielleicht zusammen mit dem Chef of South Polar. Soweit der beste Film, der da lief. Haben wir noch zwei? Oh, gut in der Zeit. Wir haben Mio's Cookbook, den ich aus einem bestimmten Grund gesehen habe. Denn das ist der letzte Film von Haruki Kadokawa. Und ihr erinnert euch, Haruki Kadokawa ist mein neuer Fetischregisseur. Seit ich seinen Debütfilm, wie heißt er, Last Hero gesehen habe. Denn das ist einfach so ein moralisch verkommenes Ding eines Typen, der irgendwie auf Crack zu scheinen seinen Top Gun geil findet und von Menschen und echten Emotionen so gar keine Ahnung hat. Und ich habe ja noch zum Beispiel seinen Heaven and Earth gesehen, der jetzt auch Naja, gut war, spektakulär war, aber auch irgendwie so emotional, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu bieten hatte. Und ich habe auch noch ein paar gesehen, zum Beispiel Rex, sein Rexploitation. Ihr müsst Dinosaurierfilme Rexploitation nennen, das gehört dazu, das ist sehr wichtig. Ein ganz, ganz großartiger Film. Und jetzt eben sein letzter, der da heißt Mio's Cookbook mit Honoka Matsumoto. Und Nao sind so die beiden wichtigen. Die Honoka kennt ihr vielleicht aus His oder Mio on the Shore. Oder hier, dieser ist, glaube ich, noch relativ bekannt, Chihuahua. Und die Nao habt ihr vielleicht gesehen in Samurai Marathon oder dem Dead of Light hier auf Netflix. Und das Ganze ist ein Edo-Drama. Also Edo war wann? So 1600 ging es, glaube ich, los. Ein Edo-Drama über zwei Frauen, die nach einer Flutkatastrophe irgendwie von Osaka nach Edo kommen, also Edo, das alte Tokio, und die dort irgendwie versuchen, ihr Leben auf Reihe zu kriegen. Und während die eine eben eine sehr hochrangige Kurtisane wurde, ist Mio jetzt eben in einem Soba-Restaurant. Soba sind so Nudeln. Und lernt da eben kochen. Und diese ganze Geschichte ist dann einmal, dass sie nicht voneinander wissen, dass die jeweils andere da ist. Und Mio, auch wenn ihr Essen nicht so gut ankommt, weil sie einfach eben Osaka-Essen kocht und in Tokio anders, also in Edo anders gegessen wird, wird ihr quasi angeboten, dass sie dieses Restaurant übernehmen kann, weil der Besitzer einfach schon langsam alt ist und das nicht mehr so auf Reihe kriegt. Und ja, sie kriegt dann ein bisschen Unterstützung und nach stellt sich heraus, dass sie eine fantastische Köchin ist, die im Prinzip quasi die großartigste Köchin der Stadt werden könnte. Und da entspinnt sich natürlich eine Rivalität mit einem anderen Restaurant, das halt noch die Nummer eins ist. Und gleichzeitig versucht sie eben irgendwann ihrer alten Freundin wieder zu begegnen, was eben schwierig ist, weil die eine, ja, wie ist eine Kurtisane, und wird streng unter Verschluss gehalten und es kann nicht einfach mal so Leute treffen. Und ja, dann halt hat sie noch so ein bisschen so ein Love Interest und so Kram. Und dieser Film, der nimmt sich unglaublich viel Zeit. Also der geht 131 Minuten und endet dann an einer Stelle, wo, glaube ich, die meisten Leute sehr unzufrieden mit sind. Ich dachte mir auch erst, warum endet der hier? Aber letztendlich ergibt es vollkommen Sinn, denn die beiden Mädchen, also wir kriegen zu Anfang so ein bisschen die Geschichte von ihnen gezeigt, wieso ihre Geschichte ist, ne, und so als Kinder. Und die eine von beiden, die Noe, die dann eben Kurtisane wird, der wird von einem, wie heißt es, Weissager, weisgesagt, dass sie zu ganz großem bestimmt ist und dazu bestimmt ist, quasi aufzusteigen und ein Riesenerfolg zu sein, während Mio gesagt wird, dass sie ganz, ganz schreckliche Dinge erleiden muss, bevor sie dann irgendwann eben so richtig das Glück und Großes erfahren kann. Und was dieser Film dann eben macht, ist, dass er uns ihr Leiden quasi zeigt. Und der Rest, der ist ja dann eigentlich klar, ne? Das schafft sie schon irgendwie. Und dann macht dann der Film einfach Schluss und gibt uns dann so im Abspann noch so eine Szene. Und dann weißt du wieder, okay, da hat schon irgendwie geklappt. Wir wissen nicht, wie, aber irgendwie hat's geklappt. Also, ja, es ist eigentlich von Anfang an klar, wegen dieser Prophezeiung quasi, wegen dieser Weissagung. Ist aber super, ich find's toll, dass der Film sich so wahnsinnig viel Zeit nimmt, dass er sich viel Zeit nimmt, die Figuren zu beleuchten, er nimmt sich Zeit für die Nebenfiguren, er nimmt sich Zeit für die ganzen Konflikte, die da so entspinnen. Und Ein bisschen ist er wie dieser Bread of Happiness. Es lässt sich irgendwie alles mit Essen und Freundlichkeit schaffen, denn sie über diese Freundlichkeit macht sie eben Freunde, die dafür sorgen, dass ihr nichts noch Schlimmeres passiert. Also die ihr immer so aus der Patsche helfen und so weiter und so fort. Und das ist alles schon sehr hübsch, sehr bewegend. Das ist auch ganz toll, mal so ein Historienfilm zu haben, wo es nicht um Samurai geht. Hat ja irgendwer hier auch in den Letterbox-Kritiken geschrieben, oh, wird es mehr so Historienfilme geben, wo es nicht um Samurai geht, würde ich die auch gucken. Ja, man muss einfach mehr Edo-Geschichten haben, denn in Edo war ja quasi kein Krieg. Insofern waren Samurai relativ uninteressant und es ging mehr um Kultur. Also einfach gucken, wo es Edo-Filme gibt, das ist dann aufregender. Für solche Leute zumindest. Manche Leute mögen vielleicht die Samurai lieber. Zu denen kommen wir gleich noch. Und ja, ich finde das schön, wie sich der Film eben darauf bezieht. Ich finde das schön, wie er das mit dem Love Interest löst. Und da werde ich jetzt hart spoilern. Wer das nicht wissen will, möge das kurz überspringen. Aber ich finde es sehr, sehr lustig. Und zwar geht es dann so, der Typ, der auf sie steht, der ist eigentlich ein bisschen höherrangig und soll eigentlich eine andere heiraten. Und kurz bevor es dann mit der Hochzeit losgeht, geht er nochmal zu ihr ins Restaurant und hört dann quasi so heimlich mit ein Gespräch, wo ihm klar wird, dass sie alles für ihre Freundin tun würde und dass ihr primär darum geht, eben ihre Freundin zu retten. Und er merkt dann halt so, hey, ich kann hier nur Nummer zwei sein und zieht von dann. Und ihr wird dann auch klar, er wird nie wiederkommen und sie wird ihn nie kriegen. Und ich finde das ganz schön, dass das einfach dann so, huch, der ist jetzt weg. In den Letterboxd-Kritiken schrieb natürlich wieder jemand, dass das natürlich eigentlich eine lesbische Liebe ist, wobei ich das auch wieder ein bisschen übertrieben finde, weil schon klar ist, dass Mio in diesen Typen verliebt ist, aber ja, ne, er will halt nicht die zweite Geige spielen, so quasi, und sie hat Größeres, Wichtigeres zu tun, als seine Ehefrau zu sein, weil sie ihre Ziele wahrscheinlich nicht verfolgen könnte, wenn sie seine Ehefrau wäre, denn die Frau von so einem schicken Typen kann ja nicht, zumindest in der Zeit nicht, einfach mal so hier noch so ein Restaurant schmeißen. Also insofern weiß er, er würde einfach da im Wege stehen und sie davon abhalten, ihr Ziel zu erreichen und zieht sich deshalb zurück. Wirkt das als lesbische Liebesgeschichte zu interpretieren, ist ein bisschen, naja, ein bisschen drüber, aber so sind wir ja heutzutage. Egal. Ist trotzdem eine sehr, sehr schöne Geschichte, die sich eben auf sehr schöne Dinge bezieht und für so einen Essensfilm, für manche Filme zu wenig Foodporn bietet, weil es von jedem Essen nur so eine kleine schlichte Einstellung von oben gibt. Der ganze Film ist überhaupt erstaunlich schlicht inszeniert, wenn man eigentlich von Kadokawas früherem Stil ausgeht, alles mit möglichst viel Spektakel und Pomp zu inszenieren. Er hat echt eine gute Entwicklung durchgemacht. Irgendwann muss ich nochmal seine ganze Filmografie schauen und das hier im Detail besprechen. Wird ein wilder Ritt, falls da irgendwer Bock hat, das mit mir zu machen. Ihr seid willkommen. Ihr müsst nur zu sehen, wo die Filme herkommen. So, einen haben wir noch, und zwar The Floating Castle von Shinji Higuchi und Ishin Inodu. Der Higuchi hat unter anderem die Attack on Titan Filme gemacht und der Inudo heißt er, hat unter anderem hier Jesse the Tiger and the Fish gemacht, wo ich nur die Anime-Version kenne, die aber auch schon ziemlich gut ist. Und ja, ich nehme an, der Higuchi, der hat vor allem die Effektsachen und so Kram veranstaltet, während der andere sich mehr um die anderen Sachen gekümmert hat. Ja, worum geht es hier? Und zwar geht's um die Sengoku-Zeit, das heißt, wir haben große Schlachten und große Eroberungen und es geht darum, dass da eine Burg ist, die soll noch eingenommen werden. Da wird eben ein General mit 20.000 Mann hingeschickt, während die im Schloss irgendwie 500 haben. Und das klingt erstmal ein bisschen wie so dieser 300-Film. Und ich dachte erstmal, das Poster sieht total beschissen aus. Das klingt wie 300, was jetzt auch nicht super ist. Und wahrscheinlich ist es einfach nur noch ein Sengoku-Film, wo wir irgendwie gefühlt 3 Stunden drauf warten, dass die Schlacht endlich losgeht und wir die historischen Hintergründe erklärt bekommen in kurzen Szenen mit 7 Millionen Zeitsprüngen dazwischen. Und dann haben wir am Ende irgendwie eine coole Schlacht und dann ist vorbei. Und das ist hier nicht so. Das erinnert mich eher an Sengoku Basara. Das heißt, das ist erstmal ziemlich albern und ziemlich dumm, was gerade an Mansei Nomura liegt, der hier irgendwie die Hauptrolle spielt. Die Rolle heißt Nagachika Narita. Und wir kennen ihn unter anderem aus Ran oder Shin Godzilla, was es umso lustiger macht, dass er hier in Ran dabei war. Und seine Rolle ist halt ein kompletter Idiot. Na, also, wir müssen uns vorstellen, wir haben in der Burg eben den Herrscher, das ist ein sehr, sehr alter, schon bettlägeriger Mann, und der hat so halt seine coolen, super krassen Soldaten, und dann ist da eben dieser Nachfolger, der einfach ein dummer Idiot ist, der irgendwie gern auf den Feldern rumläuft und Reis pflanzt und dann in den Schlamm fällt und Blödsinn macht und tanzt und ja, halt ein Kasper ist. So. Und das Besondere an dieser Burg ist halt, dass die super schwer einzunehmen ist, weil sie eben von Reisfeldern und Wasser und so umgeben ist und du eben auf relativ schmalen Wegen da rangehen musst. Ne? Und das macht eben diesen 300-Aspekt aus, dass das eben relativ gut zu verteidigen ist, während es scheiße einzunehmen ist. Und irgendwie kriegen sie eigentlich den Befehl, die Burg sofort zu übergeben und zu kapitulieren, sobald der Feind kommt. Und der Feind schickt dann eben irgendwann seinen Mittelsmann, der sagt, ey Leute, das sind die Bedingungen, wenn ihr jetzt aufgebt, dann machen wir euch nicht mit unseren 20.000 Mann fertig und ihr überlebt zumindest alle. Ist ein Deal. Und er macht aber auch den Fehler, dann zu sagen, hier, die Prinzessin wird an Oda Nobunaga, dem alten Affen, übergeben. Und da platzt dann unserem Protagonisten der Kragen und sagt, nö, fickt euch, wir kämpfen. Und dann geht der Spaß los. Und das Erste, was den Film abhebt von anderen Sengoku-Filmen, ist halt, dass das Vorspiel vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde geht und wir bei der Mitte des Films schon mitten in der Schlacht sind. Die Schlacht ist erstmal ziemlich cool, ziemlich spektakulär, wäre alles ziemlich comichaft, total drüber, ne? Aber das macht's für mich nur umso besser, weil ich das geil finde und ich da Spaß dran habe. Und von da an geht der Film dann mehr auf die Richtung, wer hat die bessere Strategie, wer spielt die besseren Mind-Tricks, heißt es auf Englisch, wie sagt man schön? So, Psychospielchen. So, wer macht die besseren Psychospielchen? Und so nach und nach stellt sich eben heraus, dass unser Vollidiot eigentlich schon ein cleverer Bursche ist, der gut was drauf hat. Und das eskaliert halt dann schön weiter. Es ist auch relativ klar von Anfang an, in welche Richtung das eskaliert, weil es zu Anfang eine Szene gibt, wo unser angreifender General bei einer Schlacht dabei ist, wo eben die feindliche Burg geflutet wird. Na, und das ist dann klar, das wird hier wieder geschehen. Und so gibt es dann eben die große Eskalation, die für manch einen vielleicht enttäuschend ist, weil es eben nicht noch mehr Action-Schlachtszenen gibt, aber darum geht's halt hier nicht. Es geht hier um unfaire Mittel und fiese Tricks und deswegen finde ich das als Eskalationsstufe ziemlich gut. Und die oberste Eskalation und spannendste Szene im ganzen Film ist dann eine Comedy-Nummer, was ich großartig finde. Also viele Leute finden diesen Film blöd, weil es zu wenig Action gibt, nicht ernst genug ist. Und wenn aber der Höhepunkt deines Films eine Comedy-Nummer ist, dann kannst du den ganzen Film nicht so super ernst machen. Da muss da schon ein bisschen blöd und geblödelt sein und die Action ist ja trotzdem ziemlich geil. Und ja, ein paar Leute haben sich noch beschwert, dass die Effekte scheiße aussehen. Mal ganz im Ernst, fickt euch doch alle. Das sieht erstens für 2012 japanischen Film total okay aus. Ich finde es auch heute keine schlechten Effekte. Man sieht halt, dass es Effekte sind, aber das ist ja nicht schlimm. Da steckt ja auch ein bisschen andere Mentalität hinter. Also generell bei japanischen Filmen sieht man halt, dass Effekte Effekte sind. Und ich finde das in Ordnung. Das sieht halt ein bisschen nach so Godzilla-Modellen aus, finde ich super. Dann hast du halt offensichtlich CGI ein bisschen drin. Das sieht aber auch gut genug aus, dass es mich nicht stört. Ne, ich erkenne es halt als Effekt, aber es erkenne ich auch, wenn es fotorealistisch ist zum großen Teil, weil ich einfach weiß, da passieren Sachen, die nicht passieren können. Und insofern ist das total okay, wenn Tricks wie Tricks aussehen. Und mich stört das überhaupt nicht. Wer ein Problem mit hat, ist vielleicht einfach ein bisschen komisch. Nee, ich glaube, der Film kriegt viele, viele schlechte Kritiken einfach wegen falscher Erwartungshaltung. So Leute, die meinen, dass ein Samurai-Film eben ernst sein muss, dass ein Samurai-Film irgendwie ständig Action haben muss oder was auch immer. Also so dieses Verbohrte. Ich weiß, wie es richtig geht und das ist nicht das, was ich will. Ansonsten gibt's keinen Grund, irgendwie keinen Spaß mit diesem Film zu haben. Also wer ein bisschen Bock auf Geblödel hat und Spaß daran hat, dass es um eine Belagerung geht mit Strategie und nicht nur Gekloppe, dann ist das cool und es macht Spaß. Die Figuren sind ganz gut ausgearbeitet, also ausgearbeitet genug, dass sie sympathisch sind und Freude bringen und dass man so ein bisschen versteht, warum sie trotz der zwangsläufigen Niederlage am Ende, also ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, wir wissen, wie die ganze Sengoku-Zeit ausging, ne? Also wir wissen, da wurde vereinigt und die können nicht irgendwie ständig hier die Geschichte verändern. Dann weiß man aber auch, warum die da irgendwie gut bei wegkommen, warum die hier als Kriegshelden dargestellt werden. Es ist gut und bei allem Geblödel passt da nicht das Drama, also ne, wenn da Zivilisten getötet werden, ist das schlimm und das verlangt nach Rache und so weiter und das kommt schon alles gut rüber und ich verstehe es nicht, warum den Leute blöd finden. Ja, ich war sehr, sehr skeptisch. Ich finde, das Poster ist eine Qual für die Augen. Ich hatte Schlimmes erwartet, weil Sengoku-Filme gern nach demselben Muster funktionieren. Der hier nicht, der macht was anderes. Ich finde diesen ganzen Aufbau mit der Eskalation super. Ich verstehe es nicht, warum Leute den nicht mögen. Ist ein prima Film, wenn man halt mit diesen etwas anderen Ansätzen leben kann. Und hä? Menschen, Menschen, Menschen. Also, mein erster Eindruck von diesem Festival war so ein bisschen, da ist viel gutes Zeug bei, wenig grandioses Zeug bei. Aber doch, eigentlich ist da viel Gutes. Ich sag noch mal ein bisschen was zu denen, die ich vorab schon mal gesehen habe. Da hätten wir natürlich da schon mal, brauche ich nichts zu sagen, ne? Ist der ultimative Klassiker eigentlich. Muss man sehen. Dann hatte ich noch gesehen Sumodo, eine sehr, sehr gute Sumo-Doku, die tatsächlich spannend ist und das Ganze gut inszeniert, vom Aufbau her und so weiter. Under the Open Sky, ganz, ganz großartiges Drama über einen Yakuza, der aus dem Knast kommt und versucht, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Her Love Boils Bathwater. Ein Film über eine Krebskranke, die versucht, ihre Familie noch schnell auf Reihe zu bringen, damit sie dann ruhigen Gewissens sterben kann. Aristocrats, so Dreiecksbeziehungsdrama über zwei Frauen, die aus unterschiedlichen Schichten kommen, aber irgendwie in denselben Mann verliebt sind und ja, dann irgendwie miteinander klarkommen müssen. Und natürlich It's a Summer Film, der große gute Laune Spaßfilm übers Filme machen mit ganz viel Freude und Liebe und guter Laune. Und ja, im Prinzip dann doch ein super Programm. Ich habe noch ein paar Filme, die ich sehen möchte. Ich muss mal sehen, ob das klappt. Denn morgen kommt Elden Ring raus und wird knapp, denke ich, befürchte ich. Insofern, gucken wir mal, was ich noch schaffe. Aber gutes, tolles Programm. Also ich würde euch empfehlen, das zu schauen. Kostet halt nichts. Ihr müsst euch nur einen Account erstellen. Ihr habt jetzt noch irgendwie ein paar Tage Zeit. Und ja, pickt euch die Highlights raus. Sie sind doch relativ zahlreich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ich könnt gerne hier irgendwie mal auf Twitter was Nettes schreiben oder uns irgendwo eine Kritik schreiben. Könnt uns auf Ko-fi irgendwie Geld für unsere Serverkosten geben, falls ihr Bock drauf habt, falls nicht, dann nicht. Könnt auf unseren Discord-Server kommen. Da ist im Moment ein bisschen ruhig geworden. Da müssen wir mal wieder ein bisschen hier Leute integrieren und diskutieren und Spaß haben. Da sitzen wir auch manchmal so und quatschen. Gestern zum Beispiel so geschehen, als ich mit dem lieben Chris eine Isekai-Folge aufgenommen habe. Also demnächst bei uns hier was über Isekai. Könnt ihr noch was lernen oder so. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Guckt noch ein paar Filme, falls ihr nicht auch Elden Ring spielen wollt. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.